Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe des OHN-Podcasts. Ich bin die Ricarda und heute habe ich den Herrn Thorsten Behrens vom Portal Watchlist Internet zu Gast. Man sagt ja, Betrug macht klug und du kennst dich super gut aus mit Betrugsmaschen im Internet. Darüber wollen wir heute auch reden. Möchtest du dich vielleicht erstmal kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst und was konkret Watchlist Internet denn eigentlich ist?
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thorsten Behrens und ich bin Projektleiter der Watchlist Internet und wir warnen vor Internetbetrug. Das heißt, auf watchlist-internet.at warnen wir vor konkreten Betrugsmaschen im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben zum einen Warnmeldungen, in denen wir die Falle kurz beschreiben, in denen wir zeigen, wie man die Fallen aber sonst auch erkennen kann und was man tun kann, wenn man in die Falle getappt ist. Und es gibt halt ansonsten auch noch Massen an Seiten, die genau gleich funktionieren. Und weil das nicht alles mehr in Artikel gepasst hat, haben wir lange, lange Listen mit zum Beispiel Fake-Shops, problematischen Shops und so weiter, wo wir auf die Weise vor diesen Webseiten warnen.
Wie geht ihr denn vor? Also ihr kriegt Warnungen von teilweise Privatpersonen, die irgendwas melden, nehme ich an. Und werden diese dann auf irgendeine Art und Weise geprüft, ob das jetzt auch wirklich ein Fake-Shop ist oder vielleicht einfach nur jemand, der nicht gerade ein Profi im Webdesign ist und die Website sieht ein bisschen seltsam aus? Also wie ist da der Prüfvorgang?
Genau, also wir bekommen ungefähr 1000 Meldungen pro Monat, die wir uns anschauen.
Wow.
Das heißt, natürlich sind das teilweise einzelne Sachen, vor denen, ja, die bei uns gemeldet werden. Aber es sind natürlich gerade bei Phishing-Wellen auch immer wieder dieselben Meldungen. Das heißt, wir bekommen zum einen mit, wenn gerade was richtig groß wird, dann bekommen wir halt sehr viele Meldungen dazu. Wir bekommen aber eben auch neue Entwicklungen mit, momentan zum Beispiel gerade, dass Ticket-Plattformen gefaked werden für Veranstaltungen, für Theaterstücke und sowas, auch sogar für Theaterstücke, die überhaupt nicht gespielt werden, gibt es jetzt Tickets zu kaufen.
Wer fällt da drauf rein? Also ich meine, gucken die Leute nicht irgendwie nach, dass das echt ist? Oder? Also
ich glaube, viele schauen eben nicht nach. Die sind nicht mehr gewohnt, selbst nach Inhalten zu suchen, sondern die werden eigentlich nur noch mit Inhalten beliefert. Über TikTok, Instagram und Ähnliches kommen die Inhalte zu denen und wenn was interessant klingt, wird draufgeklickt. Und man schaut nicht mehr nach, man recherchiert nicht mehr auf anderen Plattformen, kann das denn überhaupt stimmen, sondern wenn es gut klingt, wird gekauft.
Ja. Gerade bei so Konzerten wie hier Taylor Swift und Co. kann man da bestimmt irgendwie viel Geld mit bei rausholen, wenn die Leute einfach so verzweifelt sind, weil sie nirgendwo mal offiziell Tickets bekommen, ne?
Genau, das war die bisherige Masche. Also gerade bei den Konzerten, die sehr schnell ausverkauft sind, da wurde natürlich über andere Plattformen, dann wurden Tickets angeboten zum Wiederverkauf. Ob sie gab oder nicht, konnte man nicht überprüfen. Aber jetzt sehen wir eben, dass wirklich Veranstaltungen komplett erfunden werden.
Ja. Und auf welche Weise prüft ihr dann, ob diese Meldung, wenn es jetzt irgendwas komplett Neues ist, ob das denn wirklich gerade stimmt und hier ein Betrug vorliegt?
Wir schauen da sehr, sehr viele Punkte an. Also wir schauen bei einem Shop zum Beispiel, wie lange ist die Domain schon registriert? Wir schauen, wo hat der angeblich seinen Sitz und schauen, kann das denn überhaupt stimmen, dass dort ein Shop ist? Natürlich, es gibt auch Online-Shops, die werden aus dem Wohnhaus betrieben. Deswegen ist es das nicht alleine. Wir schauen, ob der Handelsregistereintrag stimmt und. Also da kommt, wir haben in über 30 Punkte in der Checkliste, die wir uns anschauen, beziehungsweise nicht immer anschauen müssen. Durch die Erfahrung erkennen wir natürlich Fake-Shops auch oft deutlich schneller und müssen nicht alles einzeln anschauen.
Und geht es bei euch dann erstmal wirklich rein nur um die Warnung von VerbraucherInnen oder geht ihr dann auch proaktiv dann in den Schutz und eventuell in die Zusammenarbeit mit Polizei oder Behörden, um das Ganze irgendwie aufzuklären und zu stoppen?
Unsere Aufgabe ist die Prävention. Das heißt, das ist für uns das Wichtigste. Wir müssen sicher sein, dass es eine Falle ist und dann können wir davor warnen. Das ist der Hauptjob, den wir haben. Aber natürlich tauschen wir uns mit allen möglichen Stellen aus, mit Strafverfolgungsbehörden, aber auch mit dem Konsumentenschutz und so weiter. Auch mit der Wirtschaftskammer zum Beispiel hier in Österreich, die Händlerinnen und Händler vertritt. Also da sind wir auf ganz verschiedenen Wegen unterwegs, um da zu schauen, wie kann man insgesamt am besten dafür sorgen, dass es so wenig Betrug wie möglich gibt. Beziehungsweise das werden wir nicht verhindern können, sondern wir können eher sagen, was können wir tun, damit die Kundinnen und Kunden da nicht drauf reinfallen.
Ja, und das Portal, bei dem du da arbeitest, Watch This Internet, was konkret seid ihr denn? Seid ihr irgendwie ein gemeinnütziger Verein oder sowas wie die Verbraucherschutzbehörde hier in Deutschland? Oder was ist euer Geschäftsmodell sozusagen? Oder was seid ihr?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der nicht nur die Watchlist Internet betreibt, sondern mehrere Initiativen, die darauf abzielen, das Leben im Internet sicherer zu machen und damit eben auch verantwortungsvoller und damit für sich gewinnbringender auch umgehen zu können. Dazu gehört auch die Internet-Ombudsstelle als außergerichtliche Streitschlichtungsstelle, die es schon seit 1999 gibt. Im Jahr 2000 wurde dann das österreichische E-Commerce-Gütezeichen gegründet, mit dem wir Online-Shops zertifizieren. Und dann gibt es die Initiative saferinternet.at, wo wir vor allem im Schulumfeld für sichere Nutzung von Internet und Handy arbeiten, also mit vielen Workshops an Schulen, im letzten Jahr über 3000 Veranstaltungen. Und ja, die Zielgruppe digitale Seniorinnen und Senioren haben wir auch dort als Servicestelle, dass wir vor allem die Trainerinnen und Trainer in dem Bereich fortbilden und unterstützen.
Ja, das finde ich gerade vor allem gut mit für die älteren Leute. Es ist ja oft wirklich schwer, da dann noch mitzukommen, gerade mit diesen ganzen Enkeltricks und Co., die gezielt auf ältere Leute ansprechen und ihre nicht so ganz vorhandene Technikaffinität teilweise. Finde ich ja super, dass er da was macht. So, bei den ganzen Fake-Shops jetzt mal gesehen, war es ja früher eigentlich relativ einfach, drauf reinzufallen, weil die einfach, weiß nicht, so viel gab im Internet. Aber jetzt gerade so mit KI und besseren Übersetzungstools und einfachen Website-Baukästen werden die ja immer ausgereifter und es wird immer schwieriger, die von den echten Shops teilweise zu unterscheiden. Habt ihr da irgendwie wesentliche Entwicklungen festgestellt durch die ganzen neuen Mittel, die es da jetzt gibt, so KI und sowas?
Also was wir gesehen haben, ist, dass gerade diese Webshop-Baukästen da sehr viel dazu beigetragen haben, dass es sehr viele in Kopie gibt. Was wir noch nicht sehen, ist, dass wirklich KI großartig bisher eingesetzt wird. Das eher so im Phishing-Bereich bei den E-Mails, dass da die Texte immer besser werden und mit Sicherheit auch zum Teil KI generiert sind. Im Fake-Shop-Bereich bisher noch nicht, wird aber mit Sicherheit kommen.
Habt ihr auf eurer Website, also bei Watch This Internet, dann auch irgendwie eine Suchfunktion? Weil du hast ja vorhin schon erwähnt, diese Listen mit Fake-Shops, die werden ja länger und länger. Da kann man ja nicht mehr sich durchscrollen, wenn jetzt jemand wirklich im Internet ist und, was weiß ich, einen Online-Shop für Sportbedarf entdeckt. Wie geht er dann am besten vor, um rauszufinden, ob der jetzt gerade echt ist oder nicht?
Generell hilft da auf jeden Fall eine Suchmaschineneingabe. Einfach mal die Domain von dem Shop eingeben und dazu das Wort Problem, Erfahrungen, Beschwerden oder Betrug oder sowas eingeben und dann schauen, was es für Suchergebnisse gibt. Da stößt man dann hoffentlich auch auf unsere Seite, wenn er bei uns gelistet ist. Ansonsten gibt es aber direkt auf der Seite auch eine Suchmaschine, wo man auch die Domain eingeben kann. Und da findet man es dann, egal ob es auf der Liste steht oder in einer Warnmeldung drin steht oder sogar in beidem.
Ja, super. Gibt es denn irgendwelche konkreten aktuellen Maschen, die sich so momentan abzeichnen, irgendwelche Trends in Sachen Fake-Shops? Also was kannst du da mit deiner Expertise so momentan vom Markt berichten, was da so die üblichen Verdächtigen sind?
Also die letzten Jahre haben wir immer eher davor gewarnt, wenn es alle möglichen Zahlungsmittel geben soll und am Ende nur noch die Vorkasse per Banküberweisung übrig bleibt, dann soll man die Finger weglassen. Das gilt auch immer noch. Aber es gibt immer mehr Fake-Shops, die darauf eingegangen sind, auf diese Warnung und inzwischen andere Zahlungsmittel angeblich anbieten. Die einen bieten sozusagen Kreditkartenzahlung ein. Das heißt, man soll also die Kreditkartendaten eingeben und dann ist angeblich bezahlt. Die ganze Eingabeseite ist aber eine gefakte Seite. Das heißt, das Einzige, was man dort tut, ist die Kreditkartendaten an die Kriminellen übermitteln. Man bezahlt in dem Moment noch nicht mal, sondern dann gibt es irgendwann einen Folgebetrug mit den ganzen Daten, die man den Kriminellen übermittelt hat. Und das ist dann meistens ein deutlich höherer Schaden als das, was man im Onlineshop eingekauft hätte. Und das Gleiche sehen wir auch mit dem Einkaufen per Klarna, vor allem mit dem Klarna Sofort, dass das nachgebaut wird und dass auch da die Kontozugangsdaten fürs Online-Banking an die Kriminellen übermittelt werden und auch dann wieder ein Folgebetrug begangen wird.
Ja, wobei man eigentlich bei Klarna meinen sollte, dass man sich da hinreichend davor schützen könnte, wenn man einfach die Zwei-Faktor-Authentifizierung von denen nutzt. Und wenn dann keine SMS auf dem Handy ankommt, würde ich anfangen, stutzig zu werden.
Das ist sowieso das, was man generell überall machen sollte, wo es geht, Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, auch wenn es natürlich ein bisschen nervig ist, wenn man den zweiten Faktor eingeben muss bei der Anmeldung. An den eigenen Geräten hat man sich ja meistens eh dauerhaft angemeldet, da braucht man es dann nicht. Aber eben Sicherheit und Komfort passen nicht ganz zusammen. Und gerade wenn es ums Geld geht, würde ich eher mehr in Richtung Sicherheit gehen als in Richtung Komfort.
Ja, ich bin da so paranoid, dass ich selbst auch bei PayPal bei mir auf dem Handy Zwei-Faktor-Authentifizierung anhabe und das immer ein übelster Akt ist, sich da einzuloggen, aber lieber so als Konto leergeräumt.
Also bei dem, was ich tagtäglich mitbekomme, habe ich das genauso eingerichtet.
Wäre denn, wenn jetzt jemand doch mal Opfer von einem Betrug ist, was ja leider Gottes oft genug vorkommt? Welche ersten Schritte empfehlt ihr Opfern, um sich da irgendwie wieder rauszuwinden, eventuell sogar das Geld zurückzubekommen und vor allem das Konto weiterhin zu schützen?
Das allererste ist, was man ganz schnell tun sollte, den Zahlungsdienstleister kontaktieren. Also je nachdem, womit man bezahlt hat, sofort die Bank bei der Überweisung zu kontaktieren oder eben PayPal oder Klarna und oder das Kreditkartenunternehmen und versuchen, diese Überweisung oder diese Zahlung zurückzuhalten. Gerade bei Banküberweisung hat man da eigentlich nur noch ein extremst geringes Zeitfenster und kaum eine Chance, diese Zahlung zurückzuhalten. Deswegen muss das schnell gehen und zwar sehr schnell gehen. Das nächste ist dann, wenn man wirklich Opfer eines Betruges geworden ist, dann sollte man eine Anzeige bei der Polizei erstatten. Da hat man zwar öfter mal das Gefühl, na, da passiert ja gar nichts, das liegt irgendwo bei den Akten, aber es werden doch immer mal wieder Kriminelle ausgeforscht. Und dann ist es natürlich wichtig, ein Gesamtbild erstellen zu können aus den ganzen Fällen, um dann die auch wirklich verurteilen zu können. Und dafür ist es wichtig, dass das irgendwo in den Akten liegt.
Ja, also es fühlt sich für VerbraucherInnen, glaube ich, immer ein bisschen frustrierend an, weil man weiß, dass diese Anzeige für einen selbst wahrscheinlich nichts bewirken wird, sondern man eigentlich nur für die Statistik jetzt die Anzeige betreibt. Aber ich habe das mal bei einem Fahrraddiebstahl, da war man dann total überrascht, dass dann tatsächlich so 5 Jahre später mal von der Polizei eine Rückmeldung kam.
Genau, das kann eben sein. Also wir wissen ja, es sind oft Banden, die diese Fake-Shops betreiben, die vielleicht auch irgendwann ausgeforscht werden, wo hunderte von Fake-Shops dann plötzlich aufgetaucht sind, die von denen betrieben wurden. Und wenn man da möglichst viele Geschädigte hat, dann kann man das Bild natürlich umso genauer nachvollziehen und dann eben auch ja, zu einer Verurteilung kommen und vielleicht auch noch einiges an Geld zurückbekommen, sodass auch die Opfer was zurückbekommen an Geld. Aber es
Ja.
kann natürlich Jahre dauern oder es kann auch nie passieren.
Frustrierend. Wir hatten es jetzt schon ein bisschen von Fake-Shops, aber es gibt ja auch noch hinreichend andere Betrugsmaschen. Großes Thema ist da vor allem Phishing, beziehungsweise teilweise auch dieses Smishing heißt es, glaube ich, was dann die Variante per Telefon ist, auch wenn ich gerade nicht genau weiß, wie sich das Wort zusammensetzt und wie man da.
SMS-Phishing.
Okay, aber rufen die nicht auch teilweise an? Es gab doch mal das hier mit Europol, dass sie einen anrufen. Ist das dann
Das
auch
gibt's auch.
Smishing?
Genau, das ist, nein, das ist Voice Phishing. Das ist dann
Phishing mit
Wishing.
V.
Ja, genau.
Das klingt dann eher wie so eine vegane Variante von Phishing.
Ja, genau. Aber alles zusammen ist irgendwie Phishing. Die wollen halt Zugangsdaten, beziehungsweise wo Phishing herkommt, ja, ist Passwort Phishing, wollen die bekommen und nutzen inzwischen nicht mehr nur die E-Mail, sondern alle möglichen anderen Wege. Inzwischen da auch die SMS, die eigentlich seitdem es WhatsApp gibt, so ein Schattendasein gefristet hat und nur noch dafür da war, dass irgendwas zurückgesetzt wurde, ein Passwort oder dass man eine TAN eingeben musste. Also alles so Dinge, wo man denkt, das ist ja alles eh seriös. Und jetzt kommen da plötzlich die Betrüger und nutzen das aus.
Ja.
Also das funktioniert leider ganz gut über die SMS, aber ist im Grunde genau dasselbe wie über die E-Mail.
Und bei dem E-Mail-Prinzip, also Phishing jetzt mal im Allgemeinen, gibt es da irgendwelche momentan kursierenden Fälle, vor denen du mal die Zuhörer warnen könntest?
Also wir haben es immer wieder mit demselben zu tun, dass die Banking-App nicht mehr aktuell ist und aktualisiert werden muss und man dann eben auf einen Link klicken soll. Das ist eigentlich auch immer das, was wo die Kriminellen versuchen, einen hinzulocken, dass man auf einen Link klickt und dann auf eine gefakte, nachgebaute Seite gelockt wird, um dort die Daten einzugeben oder um Schadsoftware runterzuladen. Was wir sehen, es passiert immer seltener, aber immer noch, dass wirklich Schadsoftware direkt in der E-Mail drin ist. Aber das wird halt von den meisten Spamfiltern inzwischen auch rausgefiltert. Es passiert meistens, dass man auf einen Link klicken soll und dann entweder Daten eingeben oder Schadsoftware runterladen soll. Und ja, das ist egal auf welchem Weg, ob das eine Paketankündigung ist, ob das irgendwas mit dem Konto zu tun hat, mit dem Bankkonto oder mit dem Kreditkartenkonto oder wie auch immer. Es ist immer dasselbe, was wir da sehen.
Ja, und wie sollte man, wenn man so eine E-Mail bekommt und jetzt nicht so ganz sich sicher ist, ist das gerade legitim oder nicht? Was ist da der ideale Handlungsvorschlag?
Generell sollte man bei jeder E-Mail, die man bekommt, skeptisch sein und erstmal überlegen, kann die denn wirklich an mich gerichtet sein und kann die echt sein? Weil es kann ja auch sein, dass von dem allerbesten Freund das E-Mail-Konto gehackt wurde oder dass das nachgemacht wird, die E-Mail-Adresse von dem, und dass da schon ein falscher Link oder Schadsoftware drin ist. Also generell immer skeptisch sein, und wenn es sich vermeiden lässt, sollte man Links nicht anklicken in E-Mails und Anhänge nicht öffnen, außer man ist sich zu mehr als 100% sicher, dass es echt ist.
Ja.
Ansonsten, gerade wenn man zum Beispiel auch von einem Online-Shop etwas bekommt, wo man sich nicht ganz sicher ist, kann das wirklich von dem kommen, sollte man in den Browser wechseln, sich in das Konto bei dem Online-Händler einloggen und dort nachschauen, gibt es dort die Nachricht auch.
Ja.
Und im Zweifel beim Kundenservice nachfragen, aber lieber einmal zu viel was nicht angeklickt haben.
Ja, da hat tatsächlich auch vor kurzem Amazon solche E-Mail-Warnungen rumgeschickt an Kunden, dass gerade wieder einige solche E-Mails rumgehen in denen ihrem Namen.
Genau, die sind natürlich
immer das Gleiche.
Die ganz Großen sind natürlich ganz besonders betroffen, die Kleineren zum Glück noch nicht so sehr.
Nach Fake-Shops, so allgemeinem Online-Shopping und E-Mails, wie sieht es denn auf der anderen Seite des Internets im Bereich Social Media aus? Gibt es da auch irgendwelche krassen Betrugsmaschen, mit denen ihr zu tun habt?
Eigentlich findet dort die Vorbereitung für die anderen Betrugsmaschen statt, nämlich dass dort Werbung für Fake-Seiten geschaltet wird und das in Massen. Also wir haben mal geschaut so in unserem Stream, was wir so an Werbung bekommen, und das waren teilweise bis zu 90% Fake-Werbung, die wir erhalten haben für Fake-Shops, für Anlageseiten, also Geldanlage und sowas. Also extrem viel von dem, was man auf Social Media angezeigt bekommt, ist Fake.
Wie kann das denn da so reingehen? Also wenn man jetzt sich so überlegt, Instagram zum Beispiel, haben die nicht irgendein Tool, um zu schauen, was für Werbekunden sie reinlassen? Oder ist das da alles so automatisiert, dass wirklich kein Mensch mehr drüber guckt?
Es ist extrem automatisiert und man braucht auch nicht viel, um sich dort anmelden zu können. Also man kann das auch mit gefakten Daten erstmal machen. Natürlich sind die Plattformen auch interessiert, dass das nicht komplett Überhand gewinnt, aber auf der anderen Seite verdienen sie auch Geld damit. Das heißt, es gibt auch automatisierte Tools, die das überprüfen. Im Zweifel schaut auch mal jemand drauf und es wird auch sehr viel gelöscht. Aber die Kriminellen sind halt schneller mit neuen Dingen, mit neuen Konten, die sie anlegen, oder eben, dass sie gekaperte Konten nehmen und damit Werbung anlegen und schaffen es damit wirklich extrem viel Werbung im Moment auszuspielen für Fake-Seiten.
Was ich auch manchmal so im Social-Media-Bereich sehe, sind so irgendwelche dubiose Anfragen, die dann wahrscheinlich auf irgendeinen Betrug hinauslaufen. Die sind irgendwie geführt so ein bisschen wie früher per E-Mail dieser nigerianische Prinz, der dir irgendwie eine Erbschaft vermitteln will. Habt ihr so sowas auch bei euch als Warnungen mit drauf? Da so Maschen?
Ja, haben wir auch immer wieder, also dass wirklich Direktnachrichten geschrieben werden über Social Media und da versucht wird, das aufzubauen, irgendwie eine Beziehung erst aufzubauen und dann eben in die Betrugsfalle zu locken. Was wir aber da immer mehr sehen, ist, dass Dating-Plattformen für sowas ausgenutzt werden. Also sprich, was wir jetzt sehr viel sehen, ist, dass über Dating-Plattformen der Kontakt angebahnt und aufgebaut wird. Und wenn dann ein Vertrauen besteht, dass dann zum Beispiel gefakte Anlageplattformen angeboten werden. Ich kann dein Geld investieren. Ich habe da selbst sehr viel Geld gemacht. Also das ist jetzt im Moment ein sehr verbreiteter aktueller Weg, dass das über Dating-Plattformen läuft.
Ja, ich hatte da auch tatsächlich auf eurer Website mich vorher ein bisschen umgeschaut und gesehen, dass es da gerade im Bereich der Dating-Plattformen auch dieses Problem mit der Sextortion gibt, wo die dann Leute irgendwelche Nacktbilder versuchen abzuluxen und dann wiederum damit erpressen. Das ist ja auch sehr krass. Also da sollte man meinen, dass ja da wirklich die Polizei vielleicht dann noch was machen kann, weil das ist ja wirklich Erpressung.
Genau, es ist Erpressung, aber das Problem beim Internet ist, es ist international, es gibt keine Staatsgrenzen und wenn die Polizeibehörden, die ja staatlich oder in Deutschland auch bundesländermäßig aufgebaut sind, ermitteln, dann müssen die halt immer Anfragen in die anderen Staaten stellen. Das kostet zum einen Zeit und zum anderen bietet das Internet viele Möglichkeiten zu verschleiern, wer man ist. Und damit lässt sich kaum noch nachverfolgen, wo jemand herkommt. Wenn es doch mal gelingt, dann ist natürlich super, dass es da dann auch zum einen Verurteilte gibt, zum anderen aber auch oft Geld zurückkommt an die Geschädigten.
Wie sind da so die Erfahrungswerte mit der Kooperation mit dem Ausland? Also dass verschiedene Staaten da mit der deutschen oder der österreichischen Polizei kooperieren? Also gibt es da irgendwie bestimmte Länder, die irgendwie, in denen sie die Straftäter wissen, hier sind sie sicher, hier können sie sich hinsetzen für ihren Betrug?
Naja, wenn wir mal so schauen, wo die Domains registriert sind, dann ist das oft Panama, irgendwelche Anonymisierungsdienste, dann ist es auf den Cayman Islands, irgendwelche Anonymisierungsdienste und schon weiß man nicht mehr, wer die Domain eigentlich registriert hat. Also da gibt es Staaten, da hat die Polizei auch überhaupt keine Chance, das nachzuverfolgen. Da wird auch eine Anfrage vielleicht nach ein paar Jahren beantwortet, aber da verläuft es dann im Sande.
Ja.
Also da gibt es dann oft, ja, muss man auf unterschiedlichen Wegen schauen, ob man über den Weg des Geldes was herausfinden kann. Aber nicht einfach, da das Internet halt wirklich international ist.
Schwierig, ist immer so die Frage, was einem wichtiger ist, Datenschutz der einzelnen Leute oder halt die Sicherheit vor Betrug. Das ist immer so eine Gratwanderung, gerade im Internet.
Ja, ich denke, da brauchen wir beides. Also zum einen wollen wir das offene Internet, was international verfügbar ist, was auch frei ist. Und zum anderen wollen wir aber auch eine Sicherheit. Und ich glaube, da muss es in einigen Bereichen mehr hingehen, dass im Online-Shopping vielleicht das auch dazu gehört, dass man sich mit seiner Identität, die EID kommt ja jetzt, dass man sich damit auch anmeldet, vielleicht dann sogar irgendwelche Rabatte bekommt. Dann wissen nämlich beide Seiten, der ist echt. Ja, und in die Richtung wird wahrscheinlich einiges gehen müssen, dass man am Ende, dass beide auf der sicheren Seite sind, nicht nur die Kundinnen und Kunden, sondern eben auch die Online-Händlerinnen und Online-Händler.
Ich finde es dann immer witzig, wenn da Leute gegen sowas sind, weil dann wissen ja alle, was man online shoppt. Das wissen die doch eh alle. Also ich hab das Thema Datenschutz eh schon längst abgehakt. Google und Amazon wissen alles, was ich kaufe. Also der Zug ist abgefahren.
Da, gerade wenn man beim Online-Händler einkauft, muss man ja auch einiges an Daten angeben, unter anderem auch die Postadresse, wo man sich hinschicken lässt, sonst würde es nicht funktionieren. Und da will ich aber auf der anderen Seite auch sicher sein, dass es in sicheren Händen landet. Und dann kann ich mich natürlich auch mit meiner EID ausweisen, weil ich weiß, ich kann mich nur bei seriösen Anbietern mit der EID ausweisen. Ist noch Zukunftsmusik, aber wäre ein Weg, um gegenseitig mehr Sicherheit zu haben.
Ja, mal ein kleiner Perspektivwechsel weg von den VerbraucherInnen zum Thema Online-HändlerInnen, die natürlich ja auch oft Opfer von Betrugsmaschen sind, entweder gefälschte Bestellungen oder wenn ein Fake-Shop in ihrem Namen irgendwo erstellt wird. Was sind denn da so die idealen Lösungen, wenn man zum Beispiel feststellt, ich bin Händler XYZ und da macht jetzt gerade jemand mit meinem Logo einen Fake-Shop auf?
Wenn man das feststellt, ja, muss man zusehen, dass man dagegen vorgeht. Das wäre zum Beispiel sich an die Domain-Registrierungsbehörde wenden und versuchen, dass die Domain gesperrt wird. Man könnte es auch über Internet-Service-Provider probieren, dass die das sperren, dass dieser Shop nicht mehr angezeigt werden kann. Da wird es dann schon komplizierter. Es gibt Unternehmen, die darauf spezialisiert sind. So jemanden könnte man dann beauftragen. Die verfolgen das nach, oft auch mit sehr viel Erfolg und wissen halt genau, wo man sich hinwenden muss. Kostet aber auf der anderen Seite natürlich auch Geld. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sehr, sehr offensiv damit umgehen. Also ich würde wirklich zeigen auf meiner Website, es gibt diese Fakes. Ich habe aber nichts damit zu tun und ich kann nichts dagegen, direkt nichts dagegen tun. Ich kann nur auch versuchen, dass die aus dem Netz verbannt werden. Aber ich weiß ja nicht, wer dahinter steckt. Ich kann nicht direkt zu denen gehen und sagen, jetzt löscht den Shop wieder.
Ja, das
also
dann
das
auch
sollte man als Online-Händler wirklich sehr offensiv auch zeigen und damit den Kunden, möglichen Kundinnen und Kunden zeigen, ich kümmere mich drum und ihr könnt bei mir trotzdem vertrauensvoll einkaufen.
Genau, ist ja auch einfach dann eine Warnung für Leute, die dann feststellen, dass sie per Google eine andere Domain finden und auf die Seite des echten Händlers wahrscheinlich dann gehen und feststellen, dass da so eine Warnung dann erscheint.
Genau, also das ist was, womit man wirklich zeigen kann, ja, bei mir könnt ihr noch sicher einkaufen, wo man auch zeigen kann, ich bin der echte Händler, wo man vielleicht auch aufs ausführliche Impressum verweisen kann und so weiter, um zu zeigen, ja, ich bin das. Womöglich vielleicht auch auf ein Gütesiegel verweisen, was überprüft werden kann, wo man dann schauen kann, ist der wirklich mit diesem Gütesiegel zertifiziert? Da kann dann ein seriöser Händler wirklich zeigen, ich bin der Echte und bei den anderen dürft ihr nicht einkaufen.
Wobei gerade so eine Siegel, die kopieren sich ja manche auch einfach als Bild dann raus und binden die bei sich ein und die Verbraucher klicken nicht drauf, schauen sich das nicht weiter an und sehen einfach nur das Siegel und denken, dass das jetzt hier alles sicher ist.
Genau, das ist das Problem. Das wird natürlich auch gemacht mit Gütesiegeln, die nicht überprüft werden können. Bei denen, die überprüft werden können, sehen wir, dass es deutlich seltener passiert, dass die kopiert werden. Also wo man draufklicken kann oder eben auch auf der Website von dem jeweiligen Gütesiegelanbieter schauen kann, ob das wirklich zertifiziert ist. Ist auch übrigens ein Weg, den sehr viele Konsumentinnen und Konsumenten gehen. Also es wird sehr häufig geklickt. Aber
was würde jetzt den Fake-Shop-Betreiber davon abhalten, beispielsweise für Trusted Shops oder so, sich das Siegel zu kopieren, zum Original-Shop Trusted Shops Bewertungsprofil zu verlinken, aber eigentlich ist man ja der Fake-Shop davon gerade.
Könnte gemacht werden, wer genau hinschaut, sieht dann, dass es die falsche Domain ist.
Da sind wir
unter
wieder beim
der
genauen
Shop gehostet
Hinschauen.
Ja, genau.
Machen die wenigsten leider.
Es ist leider immer ein bisschen Arbeit, wenn man schauen will, ob es der echte Shop ist. Und es passiert leider auch immer mehr, dass wirklich nur noch ganz kleine Veränderungen an der Domain vorgenommen werden, dass man es auf den ersten Blick kaum noch sehen kann. Also zum Beispiel statt eines Is ein kleines L oder so und schon sieht es fast genauso aus.
Ja. Gibt es irgendwelche anderen Betrugsmaschen, die jetzt gerade HändlerInnen dann betreffen und die auf die abzielen? Also so Bestellbetrug oder sowas gibt es da noch? Es gab auch mal diesen Dreiecksbetrug. Spielt der noch eine Rolle?
Gibt es auch immer wieder, also Bestellbetrug als erstes Mal, da wird mit falschen Daten in einem Online-Shop eingekauft, zum Beispiel auch mit Daten, die über Phishing geklaut wurden vorher und die werden dann bei dem Online-Shop eingegeben, es wird auf Rechnung bestellt und dann wird das Ganze versendet und das Paket wird zwischendrin abgefangen. Naja, und der angeblich die Bestellung aufgegeben hat, weiß überhaupt nichts davon und ja, man wird das Geld als Händler dann nicht bekommen. Oft werden es aber auch, sind es auch komplett erfundene Daten, die eingegeben werden. Ja, da muss man schauen als Händler, wie groß ist dieser Schaden? Bin ich davon wirklich betroffen? Wenn dieser Schaden größer wird, dann muss man da wirklich Schutzmaßnahmen gegen ergreifen. Zum Beispiel erstmal eine Plausibilitätsüberprüfung dieser Adresse. Gibt es das Ganze wirklich? Bis hin zu einer Bewertung, gibt es diese Person, gibt es da schon irgendwas Bekanntes? Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten zu überprüfen und den Bestellbetrug zu reduzieren.
Ja, wäre da dann auch an der Stelle so eine Cybersecurity-Firma oder eine Cyberversicherung eventuell sogar ratsam?
Eine Cybersecurity-Versicherung in dem Fall eher schwierig. Da geht es eher wirklich um Hacking und sowas, dass man sich dort besser versichern lassen kann.
Also die decken sowas nicht mit ab.
Vielleicht auch, aber da würde ich eher sagen, da muss man zusehen, dass man das vorher schon verhindert. Genau, also das wäre da meiner Meinung nach der sinnvollere Weg.
Ja. Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich würde dich mal noch ein paar Kurzfragen stellen, nämlich was sind denn so deine Top 3, also das klingt jetzt positiver, als es gemeint ist, Betrugsmaschen, die aktuell kursieren, vor denen du gerne unsere Zuhörerinnen mal warnen möchtest?
Fake-Shops, Phishing und Anlagebetrug.
Okay, und was sind die Top 3 Tipps, wie man sich gegen derartige Betrugsmaschen so ganz grundsätzlich schützen kann?
Generell erstmal nicht alles auf den ersten Blick glauben, sondern hinterfragen. Auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit macht, aber gerade wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es meistens Betrug. Und man sollte lieber einmal mehr hinterfragen. Wichtig ist, dass man sich bei Suchmaschinen auch damit beschäftigt, sich genau anzuschauen, was ist Werbung und was sind wirklich Suchergebnisse. Also das sieht man ja kaum noch, dieses kleine Anzeige oder wie es auch immer genannt wird, dass man wirklich schaut, dass man eher die Suchergebnisse sieht als die Werbung. Wir sehen gerade auch in Suchmaschinen ganz, ganz viel, dass Fake-Werbung geschaltet wird mit Domains, die so ähnlich klingen wie die Original-Domains. Und dann ist man plötzlich auf der falschen Seite gelandet und gibt auf der falschen Seite seine Daten an.
Werden immer ausgeklügelter, diese ganzen Systeme. Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall sollten sich alle Beteiligten ein bisschen besser im Internet auskennen lernen. Es wird zum Glück auch immer besser, habe ich das Gefühl. Also mein Kind hatte jetzt in der ersten Klasse schon einen Medienführerschein, dass da so ein bisschen ansatzweise Medienkompetenz immer mehr mit reingenommen wird, auch in die Schulbildung. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und auch für die Älteren wäre das zu jedem Zeitalter, jedem Zeitpunkt, denke ich, sehr ratsam, sich da mal genauer mit auseinanderzusetzen, sofern man denn im Internet tätig ist und bestellen möchte.
Es klingt alles, als wäre es immer so einfach im Internet. Das ist es leider nicht. Auch damit muss man sich beschäftigen, wie mit allem im Leben. Ob man kochen lernen will, ob man ein Instrument lernen will, muss man auch das Internet lernen oder zumindest die Anwendungen, die einem im Internet wichtig sind. Man muss ja nicht alles nutzen, aber wenn man irgendwas dort nutzen will, dann sollte man sich auch intensiv damit beschäftigen und auch Tipps von Freundinnen, Freunden, Verwandten oder Ähnlichem einholen, um sicher unterwegs zu sein.
Auf jeden Fall. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und deine hilfreichen Tipps für alle. Und vielen Dank auch den ZuhörerInnen fürs Zuhören. Und wir freuen uns über einen Daumen nach oben, über Fragen in den Kommentaren, was auch immer ihr auf dem Herzen habt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder beim nächsten OHN-Podcast.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.